Ja, hi, Abend. Ich wünsche, ich könnte sagen, schön, dass ihr hier seid. Nein, schön, dass ihr hier seid. Ja, wir werden heute weitermachen in 1. Timotheus. Zwar mit Kapitel 5. 1. Timotheus, Kapitel 5. Bevor wir in den Text einsteigen, will ich kurz ein bisschen was über meine Familie erzählen. ich dachte, das ist ein guter Einstieg, dann fühle ich mich sicher. Aber es hat auch was mit dem Thema zu tun. Ich komme ja aus einer ziemlichen ausgemachten Patchwork-Familie. Meine Mutter hat noch zwei andere Kinder, meine beiden Schwestern. Die eine Schwester kennt ihr, die geht ja auch hier in die Gemeinde, die Sarah. Und bei uns ist es so, wir sind drei Kinder von drei verschiedenen Vätern. Ja, also meine Mutter hat ein ziemliches Patchwork betrieben. Und ja, drei Kinder, drei Väter. Mein Vater hat dasselbe genauso gemacht. Also mein Vater hat auch noch mit 4 verschiedenen Frauen mindestens 4 Kinder in die Welt gesetzt. Das sind auch noch meine Schwestern und Geschwister. Also ich habe eigentlich keinen richtigen Bruder. Ich habe alles, es sind alles nur Halbgeschwister. Und ja, wir haben da alle zusammen gelebt. Also nicht mit meinem Vater, auch nicht mit den anderen väterlichen Geschwistern, aber in Burgdorf. Meine Oma, meine Mutter, die Lebenspartner meiner Mutter und Sarah und ich und meine andere Schwester Lynn und meine Tante, alle in einem Haus. So. Einfach, dass ihr mal einen Eindruck habt, ja, Patchwork-Familie, wo ich eigentlich herkomme. Und ja, Paulus startet hier in Kapitel 5, im ersten Vers, eigentlich mit einem Bild von einer Familie. Mathis hat das letztes Mal schon auch mit reingenommen. Ich wollte trotzdem noch mal darauf eingehen, weil es auch mit dem Rest des Kapitels was zu tun hat. Paulus startet hier mit dem Bild von einer Familie. Da kommen jetzt gleich Väter, Mütter und Geschwister, Schwestern und Brüder. Und es ist wichtig, das auch wahrzunehmen. Das Bild von Familie, was wir heute haben, hat sich sehr geändert. Das Bild von Familie, oder die Familie an sich hat sich geändert. Die Familie an sich, so wie Paulus sie hier erwähnt, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Seltenheit, aber es nimmt ab. Ne? Andere Familienstrukturen kommen an den Platz, wie ich meine, schlechtere Familienstrukturen. Gepatcht halt, gerade mal so zusammengeflickt. Und ja, Paulus schreibt das hier an Timotheus, weil das damals so war. Da hatte man einen Vater und da hatte man eine Mutter, gut, klar, und Brüder und Schwestern. Es war einfach ganz klar, ganz logisch, dass es das gibt und dass man auch weiß, wie man sich dem gegenüber verhält. Wie verhalte ich mich denn meinem Vater gegenüber? Ich persönlich kenne meinen Vater nicht, zum Beispiel. Und immer so, ich sage mal, im Alter von 7, 8, 9 Jahren, wenn ich zu Freunden zu Besuch war und da hing irgendwie dieser komische Papa immer rum bei dem, das war immer ziemlich komisch. Ich wusste nicht, wie ich dem begegnen soll. Ich kannte keine älteren Männer so irgendwie in der Art. Ich wusste nicht, wie Väter so drauf sind. Es war total komisch. Also wir sind dann immer hoch auf sein Zimmer von einem Freund von mir und ich habe immer bloß nicht den Vater ansprechen und so. Er saß dann da auf der Couch im Wohnzimmer, ne, und ich habe immer so möglichst, hallo, wir sind dann oben, ne? Und so, also wie verhält man sich seinem Vater gegenüber? Ja, wir müssen dran denken, oder es ist vielleicht wichtig dran zu denken, dass das gar nicht mehr so selbstverständlich ist, dass Menschen, die das hier hören oder lesen, wissen, wie man sich seinem Vater gegenüber verhält. Das ist heutzutage, viele kennen ihren Vater nicht. Oder nur so ein bisschen. Oder der Vater ist mehr so ein Freund, den man manchmal trifft am Wochenende. Aber lass mal einsteigen. Ein älterer Mann, fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Jüngere als Brüder. Ältere Frauen als Mütter, jüngere Frauen also, als Schwestern in aller Keuschheit. Die Gemeinde Gottes ist eine Familie und das ist auch gut so. eine Familie gibt es Väter, Mütter, Schwestern, Brüder. Und ich finde es super interessant. Es gibt momentan oder vielleicht schon länger so Bewegungen im Reich Gottes irgendwie unter Christen. Wir gründen jetzt eine Seniorengemeinde. Preist den Herrn, ich habe so ein Herz dafür. Ich gründe jetzt eine Jugendkirche. Juhu, ich gründe eine Kirche für Ü30er und so weiter. Die Frage ist, ist das eigentlich so gesund? Und ich glaube, die Gemeinde kommt letztendlich auch so ein bisschen aus der Gegend. Vielleicht war das ja nicht die, ich war nicht dabei, keine Ahnung. Aber alles junge Freaks, ne? Alles junge Hippies. Und es hat sich verändert, ne? Jetzt haben wir hier Alte, Junge, Mittelalte, richtig Alte ein paar. Es werden auch mehr. Und das ist auch gut so, weil eine Gemeinde soll eine Familie sein. Und da soll alles vertreten sein. Alte, Junge, Mittelalte. Und ja, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Das heißt, begegne ihm mit Respekt. Ich kann jetzt nur von was reden, was ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wie man seinen Vater ermahnt oder. Aber ich denke einfach mit Respekt, mit dem gebührenden Respekt. Der ist älter als ich, der hat mehr Lebenserfahrung. Hier gibt es auch Väter in der Gemeinde, Väter in Christus. Ältere Männer sollten Väter in Christus sein, das wäre gut. Und so sollen wir ihnen auch begegnen, mit gebührendem Respekt. Jüngere als Brüder, und das ist interessant, jüngere Männer als Brüder. Nicht, dass du zu so einem jungen Spund hingehst und sagst, ey Alter, hier, hör mal zu, ich weiß, du bist noch grün hinter den Ohren. Ich habe das hier alles schon, ne, alles schon durch. So, ist ja nur ein kleiner Pöks. Ne? Das ist nicht, hier steht nicht Jüngere wie unmündige, dumme, verpeilte Kinder. Ja? Jüngere Männer wie dein Bruder. Okay? Nicht wie Kinder, nicht von oben herab. Das ist, so dürfen wir uns nicht ermahnen. Das bringt nichts. Als Brüder. Ältere Frauen als Mütter, da kenne ich mich aus. Seine Mutter hat man lieb. Man begegnet ihr, ein bisschen sanfter meistens, sicherlich als dem Vater. Ältere Frauen als Mütter, jüngere Schwestern in aller Keuschheit. Das ist wichtig. Jüngere Frauen, Geschwister, jüngere Mädels hier in der Gemeinde als junger Mann, älterer Mann, als Schwestern behandeln. Als ob es deine Schwester ist. Jüngere Frauen hier oder auch ältere Frauen sind immer auch vor allem Kinder Gottes. Und du hast es mit dem Kind Gottes zu tun, auch als junger Mann mit einer attraktiven, hübschen Schwester. Das darfst du nicht vergessen, also in aller Keuschheit. Und dann kommen wir zu einer dritten Gruppe in dieser Familie. Und zwar sind das die Witwen. Genau. Und bevor wir zu den Witwen kommen, diese Sache mit der Ermahnung, das ist uns unangenehm. Das können wir nicht ab, das mögen wir nicht. Alles her, aber bitte nicht, dass der Bruder jetzt mich ermahnen will, wenn er mich zum Gespräch einlädt. Du weißt ja schon, die Ältesten möchten mal mit mir sprechen. Oh Mann. Oh, muss das sein? Ja, das ist schon was. Extra Termin genommen. Naja, sie haben gesagt, wir nehmen uns eine Stunde Zeit. Scheiße, was soll denn da? Was kommt? Eine ganze Stunde? Was habe ich denn jetzt verbockt? Es ist, lieben wir nicht so, ne? Aber Ermahnung ist wichtig, und zwar in Sprüche 12, Vers 1. Ihr könnt es ja mal mit aufschlagen. Sprüche ist immer super. Wenn man irgendwie mit Ermahnung nicht so klarkommt, lest euch mal Sprüche durch und man kriegt ja vielleicht eine andere Einstellung dazu. Hoffentlich. Ich versuche sie auch zu kriegen. Sprüche 12,1 steht, wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis und wer Ermahnung hasst, ist dumm. Oh Mann. Ja, schenk mir Hören. Und in Sprüche 9,8 steht, rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Wow. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Ja, möge Gott uns diese Einstellung schenken. Ne? Aber ohne Ermahnung kommen wir nicht aus. Wir sind alle Menschen, wir haben alle Probleme, wir haben alle unsere Fehler. Kriegen es alle nicht hin, immer. Dann ist Ermahnung wichtig, damit wir es wieder hinkriegen. Ermahnung heißt auch, oder das Wort im Griechischen gehört demselben Wortstamm an wie stärken, jemanden ermahnen, jemanden ermutigen, auf den richtigen Weg zu gehen. Nicht jemanden fertig machen, platt machen, zerstören, sondern sagen, hier, guck, da ist der richtige Weg und ich wünsche mir so, dass du das machst, dass du das gehst. Das ist auch vor allem Ermahnung. Gut, kommen wir zu den Witwen. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangnis den Eltern zu vergelten. Denn dies ist angenehm vor Gott. Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten, Nacht und Tag. Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Und dies gebiete, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen hat, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der Heiligen Füße gewaschen, wenn sie die Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Denn schon haben sich einige abgewandt, dem Satan nach. Wenn aber eine gläubige Witwe hat, leiste sie ihnen Hilfe. Und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind. Dieses wirklich Witwen ist interessant. Es kommt dreimal in dem ganzen Abschnitt vor. Wirklich Witwen. Und der ganze Abschnitt ist so ein bisschen, Paulus springt so ein bisschen zwischen den verschiedenen Witwensorten hin und her. Witwensorten. Ja, er nennt ja eigentlich drei, kann man sagen, drei Arten von Witwen. Was ist eine wirkliche Witwe? Aus dem Text gesehen, kann man sehen, eine wirkliche Witwe definiert Paulus so: Sie hat niemanden, der für sie sorgt. Also sie ist ganz allein auf sich gestellt. Da sind keine Kinder, keine Enkelkinder, kein Mann, logisch. Ja, niemand, der sich um sie kümmert. Sie ist über 60 Jahre alt, um in das Register für wirkliche Witwen eingetragen zu werden. Sie verharrt auf Gott in Flehen und Gebeten. Und sie war eines Mannes Frau. Und jetzt kommt's. Gute Werke muss sie haben. Sie muss Kinder aufgezogen haben. Sie muss Fremde beherbergt haben, Füße gewaschen haben, Bedrängten Hilfe geleistet haben und jedem guten Werk nachgegangen sein. Gut. Das ist eine ganz schöne Hammerliste. ich bin hier irgendwie mit meinen Zetteln, glaube ich, durcheinander gekommen. Nein. Witwen. Ich denke, ihr wisst es, Witwen waren schon immer für Gott ein Thema. Auch im Alten Testament hat Gott speziell Dinge für Witwen vorbereitet oder Gebote gegeben, damit Witwen nicht völlig mittellos dastehen und zugrunde gehen. Und zwar lesen wir in 5. Mose, wenn ihr das mit aufschlagen wollt. 5. Mose, Kapitel 24. Ab Vers 17. Du sollst das Recht eines Fremden und einer Waise nicht beugen, und das Kleid einer Witwe sollst du nicht fänden. Du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten warst und dass der Herr dein Gott dich von dort erlöst hat. Darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen. Wenn du deine Ernte auf deinem Feld einbringst und hast eine Gabe auf dem Feld vergessen, sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll sie sein, damit der Herr dein Gott dich segnet in allem Tun deiner Hände. Wenn du deine Oliven abschlägst, sollst du nicht hinterher die Zweige absuchen. Für den Fremden, für die Waisen und für die Witwe soll es sein. Wenn du in deinem Weinberg Lese hältst, sollst du nicht hinterher Nachlese halten. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll es sein. Und du sollst daran denken, dass du Sklave warst im Land Ägypten. Darum befehle ich dir, diese Worte zu befolgen. Also schon im Alten Testament kümmert Gott sich um die Witwen. Und das ist wirklich Gottes Herz. Immer, Gott hat ein Herz für die, die niemanden haben. Und meistens ist Gott der Einzige, der ein Herz für solche hat. Wir haben oft eher Angst und es ist uns unangenehm. Witwe, naja, die hat nichts. Und da werde ich vielleicht noch in die Pflicht genommen, vielleicht muss ich sogar noch helfen. Aber Gott hat ein Herz für solche Leute. In Lukas Kapitel 2 lesen wir auch über eine Witwe. Ich gebe euch jetzt den kurzen Witwenüberblick. Allerdings gibt es noch viel mehr Witwen in der Bibel. Jetzt einfach mal hier drei Stellen. Also in Lukas Kapitel 2, die Hanna, Vers 36. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter von Phanuels aus dem Stamm Asser. Ja. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Das war Hanna vorm Tempel. Ganz wichtig, was hat sie da gemacht? Sie hat sich nicht selbst bemitleidet, wahrscheinlich. Hat auch nicht Däumchen gedreht, sondern ist ganz wichtig. Sie diente Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und darauf wird Paulus auch noch hier kommen in 1. Timotheus. Und dann kommen die Witwe natürlich noch vor in der Apostelgeschichte, Kapitel 6. So eins der ersten innerlichen Gemeindeprobleme damals in der jungen Gemeinde. Es war ein Problem mit Witwen. Kapitel 6 in Apostelgeschichte ab Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten, also der hellenistischen Jugend, gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus, und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Also hier ist diese ganze das Witwenproblem, dass viele Witwen irgendwie nicht gesehen wurden, übersehen wurden, nicht bedient wurden mit Essen, wurde gut gelöst. Und es hat sich sogar echt ein Segen dadurch ergeben, dass die Apostel eingesetzt wurden. Also, das ist ein ganz kurzer Witwen-Check. Ja, fangen wir doch noch einfach mal in 1. Timotheus anzulesen. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wir haben ja schon gesehen, die verschiedenen Kriterien für wirkliche Witwen. Also, wenn es wirkliche Witwen gibt, gibt es wohl auch unechte Witwen. Nein, das ist jetzt gemein. Witwe ist Witwe. Aber Paulus definiert eine Art Witwe, die unterstützt werden soll. Das sind die wirklichen Witwen. Ehre die Witwe, die wirklich Witwen sind. Und dieses Ehren hier heißt nicht nur begegne ihr mit Respekt und Ehrerbietung, sondern Ehre diese Witwen heißt auch Sorge für diese Witwen. Ehre sie auch finanziell. Also sei da für sie. Mit Essen und so weiter. In Vers 4. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfängnis den Eltern zu vergelten. Denn dies ist angenehm vor Gott. Und hier haben wir wieder die Familie. Jetzt nicht unbedingt die Familie Gottes, aber eine göttliche Familie, eine fromme Familie. Und wie soll das da aussehen mit den Eltern? Ob jetzt Witwe oder nicht, die Eltern geben den Kindern ab der Geburt ziemlich viel. Ich bin jetzt kein Eltern. ich kriege es nur mit durch meine Arbeit und ich kann es mir auch vorstellen. So wie ich zu meiner Mutter oft war als Kind, ins Zimmer, Schränke umgeschmissen, rumgeschrien, Spielzeug ausgekippt. Also meine Mutter hat mir viel Nerven gegeben, abgegeben. Ich habe meine Mutter viel Nerven gekostet. Sie hat wahnsinnig viel in mich rein investiert. Und wenn ihr Kinder habt, wisst ihr das, wie viel da reingesteckt wird, wie viel Energie da ja, dafür nötig ist, einfach Kinder aufzuziehen. Und das ist dieses Prinzip. Es kommt der Punkt für die Kinder, wo sie die Möglichkeit haben, das zurückzugeben. Und gut, heutzutage macht das der Staat. Ne? Wenn man älter wird, kriegt man die Rente. Also der Staat übernimmt die Fürsorge. Aber in einer christlichen Familie sollte es so sein, dass die Kinder die Fürsorge für die Eltern übernehmen. Dass die Kinder das jetzt zurückzahlen. Jetzt haben die Kinder die Möglichkeit, ihren Eltern das mal richtig heimzuzahlen. Aber im positiven Sinne. Und ja, das sollte so sein. Kinder haben empfangen und jetzt können die Kinder geben. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein. Das ist auch was auch die Leute in Timotheus-Gemeinde hier lernen mussten. Das war anscheinend auch nicht unbedingt so da bei den Familien, dieses Verständnis. Bei manchen vielleicht, aber es gab wohl einige Familien, wo da soll sie auch sehen, wie sie zurechtkommt, sozusagen. Die kommt schon klar und ich habe mein eigenes Leben, ich habe meine Arbeit, ich habe dieses und jenes und das ist erstmal wichtig und die wird schon irgendwie zurechtkommen. Und das ist als erstes die Aufgabe der Familie und nicht der Gemeinde, für solche Menschen, für diese Menschen zu sorgen. Das muss die Familie lernen. Das ist eine Lektion, die wir als Kinder lernen müssen. Für unsere Eltern, ich werde es lernen müssen, wenn meine Mutter wirklich pflegebedürftig ist. Laura, hier von den Jungen, wir werden es lernen müssen. Das ist unsere Aufgabe, für die da zu sein. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfängnis den Eltern zu vergelten. Denn dies ist angenehm vor Gott. Das findet Gott gut, wenn das so ist. Freut sich Gott. Das ist eine gute Sache für alle. Das ist eine gute Sache für unsere Eltern, wenn wir für sie sorgen später. Das ist eine gute Sache für uns, wenn wir das lernen, für sie zu sorgen. Dadurch lernen wir sicherlich auch was. Auch wenn es vielleicht anstrengend ist und uns viel kostet. Die Familie profitiert ja auch daraus. Ich habe neulich mit Dirk, ist Dirk hier, ja, ne? Wir haben neulich im Café drüber geredet, wie es ist, im Altenheim zu arbeiten, ne? Wo die ganzen alten Leute sind. Dirk meint, das ist heftig, ne? Zumindest hat er es so erfahren. Es gibt sicherlich andere Altersheime, Eva, ne? Da ist halt alles auf einem, alles zusammen, ne? Ganz viele alte Menschen, ganz viel teilweise Hoffnungslosigkeit, ne? Ist alles zusammen auf einem Haufen. Und der Staat sorgt für die. Sie sind nicht integriert in die Familien, die alten Menschen, die da wohnen, ne? Die wohnen da für sich. Die Familien wohnen woanders. Wir wohnen ja auch, ne? Jörgs Familie wohnt in irgendwo an der Küste. Jörg wohnt in Hannover. Das ist auch gar nicht so leicht. Wie soll man das denn machen? Ne? Wie soll denn Jörg später mal sorgen für seine Eltern, wenn die da wohnen bleiben wollen? Das steht ja auch nicht. Aber trotzdem ist es Jörgs Auftrag, sich darum zu kümmern, dass es seinen Eltern gut geht später. Das ist angenehm vor Gott. Und wenn diese Altersheime, wenn sich das da so ballt, diese ganze Hoffnungslosigkeit, dieses ganze Zugehen auf den Tod zusammen, keine Ahnung, wenn man zusammen mit so vielen Leuten ist, dann ist es nicht immer so, dass man sich ermutigt, ah, komm schon, Mensch, das ist doch nicht so schlimm. Und man zieht sich auch oft gegenseitig runter, ne? Wenn man so mit denselben Leuten in einem Boot ist, die in derselben Situation sind. Es ist gut, wenn da mal einer ist, der noch ein bisschen Mumm in den Knochen hat und sagt, komm Opa, fahr alles einkaufen oder so. Ne? Das ist einfach, wenn ja, ich meine es ernst, wenn die Alten mit in der Familie wohnen, das ist für die ist es genial meistens, wenn das klappt, wenn die Liebe da ist, ne, füreinander. Manche sagen, ich könnte es nicht ertragen, aber eigentlich sollte es nicht so sein, dass man sagt, ich könnte es nicht ertragen. Und außerdem werden wir auch durch die Alten bereichert, muss man auch so sehen. Und wenn die nicht alle auf einem Haufen sind, wie im Altersheim, dann kann man das auch ertragen. Ja, es ist doch wirklich so. Dann ist ein Alter in der Familie, das ist dann der Alte. Oder sagen wir mal zwei. Im schlimmsten Falle vier. Aber die können teilnehmen, die können auch am Leben teilnehmen. Da ist Leben in der Familie, da sind Enkelkinder, da geht die Post ab. Ne? Und im Altenheim... Was ist schon da los? Da sind vielleicht die Pfleger jung, bestenfalls. Ich glaube, das ist angenehm vor Gott, das ist gut. Gott findet das gut, wenn wir lernen, füreinander zu sorgen, für unsere Eltern, für die Witwen, alleinstehende Eltern. Und es ist auch gut bestimmt für unsere Eltern gut. Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten, Nacht und Tag. Und da können wir uns wieder an Hanna erinnern. Erinnert euch vom Tempel in Lukas, ne? Genau das. Abgefahren. Genau das hat sie gemacht. In Flehen, Gebeten und Fasten. Und jetzt kommt das Gegenteil sozusagen von dieser Witwe, von Hanna, die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Das ist eine andere Form von Witwe. Das ist nicht eine wirkliche Witwe. Das ist keine Witwe wie Hanna. Das ist jemand, der lebendig tot ist. Biblisch gesehen kann man leben, hüpfen, springen, tanzen, trinken, Kinder kriegen. Alles sehr lebendige Sachen, aber geistlich läuft nichts. Tod, Stillstand, Hoffnungslosigkeit. Und diese Witwen hier, die in Üppigkeit, kann man auch übersetzen, Ausschweifung leben, leben nicht in Christus, leben nicht in Gott, sondern in Üppigkeit, in Ausschweifung. Und ja, ich meine, wir wissen es alle, nur in Jesus ist Leben, ist wirklich geistiges Leben. Nur in Christus, nur wenn wir sagen können, wir leben in Christus, dann haben wir wirklich Leben. Dann haben wir echtes geistiges Leben in uns. Wenn jemand über uns sagen könnte, er lebt in Ausschweifung, das ist nicht so gut. Eine Ausschweifung ist nicht so viel Leben. Eine Ausschweifung ist Sünde und Sünde führt zum Tod. Ganz klare Sache. Das ist letztendlich das, wohin es führt. Also es wäre schöner, die in Christus leben. Aber hier steht, die in Üppigkeit leben. Die gibt es halt auch. Wie auch immer das aussieht, nachdem der Mann gestorben ist. Warum gab es damals überhaupt so viele Witwen, habe ich mich gefragt. Ich habe einfach angenommen, also es scheint eine große Personengruppe zu sein. Damals in der Apostelgeschichte war es ein Problem, ein großes Problem. Und hier ist es immer noch ein Thema, 30 Jahre danach ungefähr. Ich nehme einfach an, schlechtere medizinische Versorgung auf der Arbeit. Ist man vielleicht leichter mal gestorben. Keine Ahnung, solche Dinge, denke ich. Krieg, Auseinandersetzungen vielleicht.
Witwer konnten sich auch selbst versorgen.
Was meinst du? Ja. Also es scheint mehr Witwen zu geben als heute hier in Deutschland zumindest. In anderen Ländern heutzutage sieht das leider nicht, wahrscheinlich nicht anders aus. Und dies gebiete, damit sie untadelig seien. Jetzt kommt's, was geboten werden soll. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Das ist hart. Das ist hart. Aber wenn wir das nicht mal bei den Leuten hinkriegen, die wirklich unsere Verwandten sind, die wirklich unsere Eltern, die uns damals an der Brust hatten und die uns aufgezogen haben, wenn wir das nicht mal da hinkriegen, was ist denn da in unserem Leben irgendwie los? Wenn wir das nicht mal bei denen hinkriegen, bei denen, die uns eigentlich am nächsten stehen sollten, hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Selbst die Leute, die überhaupt nichts mit Jesus am Hut haben, die überhaupt nichts mit christlicher Kultur, christlicher Ethik, sonst was zu tun haben, selbst die haben irgendwie das Gefühl, Mann, um den muss ich mich kümmern, das ist mein Vater. Mann, meiner Mutter geht's dreckig, ich fahr mal hin. Ich sorg mal für sie. Selbst solche Leute. Und wenn wir das nicht hinkriegen, was ist da los bei uns irgendwie? Das ist ein ganz schlechtes Zeugnis. Wo kann man da den Glauben in unserem Leben sehen? Wenn wir rumfahren und predigen und die Leute ermahnen und Lobpreis-Sessions machen und dieses und jenes machen, aber zu Hause geht es unseren Verwandten dreckig. Wir kümmern uns nicht um die. Das ist nicht gut. Ist schlechter als ein Ungläubiger. Und bei diesen ganzen Sachen geht es immer um die Familie, nicht um die Gemeinde, dass die Gemeinde für die Witwen und für diese Art Witwen sorgt, sondern die Familie muss hier ran. Die Familie muss in die Pflicht genommen werden. Und manche sagen vielleicht, ist ein bisschen komisch, muss da Gott nicht ran, muss Gott nicht helfen. Richtig, Gott hilft. Aber Gott hilft hier und fordert uns auf. Gott hilft hier durch Menschen, anderen Menschen. Gott fordert hier uns auf, anderen Menschen zu helfen. Dadurch will Gott diesen Witwen helfen, durch ihre Kinder und Enkelkinder. Und das ist ganz oft so, dass Gott Menschen durch Menschen hilft. Er sorgt durch Menschen für Menschen. Und es ist unsere Aufgabe, füreinander zu sorgen. Und selbst Jesus hat am Kreuz gesagt, das ist interessant, hat er zu Johannes gesagt, ich kann den Wortlaut nicht wiedergeben, das hier ist deine Mutter, hat auf Maria wahrscheinlich gezeigt, konnte er nicht zeigen, aber er hat gesagt, das ist deine Mutter, Mutter, das ist dein Sohn, sorge. Ne? Selbst Jesus hat nicht gesagt, so, ich sorge jetzt für dich, ich bin jetzt da oben, ne? Ich sorge für dich, sondern ich sorge für dich durch Johannes. Johannes war in der Pflicht. Gott sorgt für Menschen oft durch Menschen. Und das ist ein hartes Urteil, wenn wir das nicht hinkriegen, für unsere Verwandten, für unsere Familie. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist. Gut. Ich habe in einer Auslegung gelesen, es war so ungefähr 60 die Zeit, das Alter damals für eine Frau in den Ruhestand zu gehen, wenn es sowas gab damals. Ich habe keine Ahnung. Naja, weiter gelesen, dann hat sie sich so aus der Erziehung der Kinder zurückgezogen mit 60, was auch immer das heißt. Gut, aber halt mit 60. Darunter hätte sie sich vielleicht noch selber versorgen können. Ab 60 bitte eintragen ins Verzeichnis. Es kommen mehrere Dinge, die eine wirkliche Witwe auszeichnen. Also sie war eines Mannes Frau. Das heißt nicht, dass sie in ihrem ganzen Leben nur einen Mann gehabt haben muss, als verheirateter Mann. Es konnte auch sein, dass vielleicht der eine Mann gestorben war, die dann nochmal einen anderen Mann geheiratet hat. Es wären schon zwei. Wer dann tot wäre, das wäre schlecht. Das heißt, mehr meinen die meisten Ausleger, dass sie eines Mannes Frau sein sollte, also sprich, einem Mann treu sein sollte. ihrem Ehemann treu sein. Ein Mann, nicht zwei gleichzeitig. Ein Zeugnis in guten Werken hat. Das ist wichtig. Wenn die Gemeinde gesagt hat, wir versorgen die komplett, wir sind für die da, finanziell, dann identifiziert sich die Gemeinde mit demjenigen, mit der Witwe. Und dann muss halt auch klar sein, letztendlich, bei dieser Art der Versorgung, ein Zeugnis in guten Werken. Dass die Gemeinde da nicht eine Witwe unterstützt, die das ganze Geld zum Fenster rauswirft für Partys und Trinkgelage und kommt alle zu meinem Haus, wir machen uns einen lustigen Witwenabend mit Ausschweifungen. Nein. Ein Zeugnis in guten Werken. Also die Gemeinde konnte, das ist auch interessant, die Gemeinde konnte nachfragen. Ne? Die Gemeinde konnte sagen, wir haben einige Fragen. Du hast gesagt, du möchtest gern von uns versorgt werden, du bist über 60. Das heißt aber nicht automatisch, dass wir dich versorgen. Ne? Es gibt hier wirklich Bedingungen. Ein Zeugnis in guten Werken. Andererseits wäre es einfach ein schlechtes Zeugnis für die Gemeinde, wenn man so eine ausschweifende Witwe dann komplett sich mit ihr identifizieren würde, ne? Dadurch, dass man sie komplett unterstützt. Wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen. Fremde Gäste wurden ja oft begrüßt durch Füße waschen. Es war aber eine sehr demütige Geste, eine sehr starke Geste der Gastfreundschaft. Sehr aussagekräftig und sehr demütig halt. Jesus selber hat auch Füße gewaschen. Wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. So, das sind die wirklichen Witwen. Das sind die Witwen, wo die Gemeinde, wo Paulus sagt, Timmy, die Witwen bitte, das ist gut, wenn du die unterstützt. Wenn du diese Witwen, wenn ihr als Gemeinde für diese Witwen sorgt, wenn ihr für die aufkommt. Jetzt kommen wir zu den jüngeren Witwen. Es waren ja nicht alle Witwen steinalt. Jüngere Männer sterben ja auch manchmal. Junge Witwen. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, dass ein Hochzeitspaar in die Flitterwochen gefahren. Ich weiß nicht wohin. An den Strand. Da ist der Mann baden gegangen am ersten Tag und ist vom Hai gefressen worden. Jüngere Witwen. Jüngere Witwen aber, weise ab. Punkt. Denn, ich sage dir jetzt auch warum, Timotheus, denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Also, mal angenommen. Eine junge Witwe kommt zu Peter, sagt hier, Peter, bitte, ich möchte, dass die Gemeinde für mich sorgt, aber also die Gemeinde soll bitte für mich sorgen, ich werde mein ganzes Leben komplett Jesus widmen. Ich werde eine Art Gelöbnis tun, ich will nur noch für Gott leben, nur noch für Gott, nichts anderes mehr. Ich will als Witwe für Gott leben, in Flehen, in Gebet und Danksagung. Ich weiß, ich bin erst 35, aber der Rest meines Lebens soll dem Herrn dienen. Ich verspreche das feierlich. Und dann sagt Peter, ja Mensch, ja klar. So, klar, natürlich, das machen wir. Und dann ist hier die Schwester feierlich im Gebet und im Flehen und Fasten in der Gemeinde. Und auf einmal kommt dieser hübsche junge Mann rein. Wow. Ja, ich putze zwar hier gerade die Anrichte da. Ein bisschen Staub, aber oh Mann, der Typ, oh Mann. Ich wisch mal hier Staub. Na, oh, der hat ja auch gar keinen Ehering. Nein, ich habe dem Herrn gelobt. Ich werde als Witwe nur dem Herrn dienen. Mann, der sieht echt, also der scheint auch echt ein ganz Lieber zu sein. Naja, ihr wisst, was ich meine. Dann irgendwie könnte es doch schnell passieren, dass dann die jungen Witwen doch wieder Lust kriegen zu heiraten. Könnte, ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Es gibt ja nette Männer und die sind auch manchmal noch zu haben. Ja, Also, jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten. Es ist nicht schlecht, für eine junge Witwe zu heiraten. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber sie fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis, es war vielleicht sogar üblich, so eine Art Gelöbnis zu tun. Ich bin jetzt nur noch für Jesus da. Aber das würden sie dann brechen, und wenn sie wieder heiraten. Und das soll nicht der Fall sein. Dieses erste Gelöbnis soll nicht verworfen werden. Also deswegen, nimm dieses Gelöbnis gar nicht erst ab. Zugleich aber lernen sie auch, müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein, aber müßig, sondern auch geschwätzig, vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht ziemt. Ja, muss ich eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich erlebe es manchmal im Kindergarten, dass Eltern, die nicht so viel zu tun haben, Mütter, Kinder im Kindergarten den ganzen Tag und dann trotzdem bra bra bra, tratsch tratsch tratsch, tralala, der Erzieher ist ja so doof, tralala. Hast du das gesehen? Hast du gesehen, was der Erzieher in dem Kindergarten? Oh nee, du, die Erzieher, oh nee. Bla bla bla, bra bra bra, in der Gemeinde läuft es ja auch nicht mehr so. Naja, ich habe den ganzen Tag nichts zu tun, aber ich hänge hier so rum und ach Mensch, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie es läuft. Und Mensch, ja, also ich könnte ja, aber nee. Also man sollte mal und so, also das, wenn man viel Zeit hat, wenn man arbeitslos war, kennt man das sicher, dann kommt man auf doofe Gedanken. Deswegen hat Gott auch die Beschäftigungstherapie eingerichtet, Arbeit. Wie Peter immer sagt, 1. Mose, was heißt doch 1. Mose, Gott setzt die Arbeit ein. Erste Therapiemaßnahme für die Menschen. Wenn man viel zu tun hat, denkt man über das nach, was man tun muss. Und nicht so viel über das, was vielleicht andere tun sollten. Wenn man selber ein Leben lebt, dann hat man nicht so viel Zeit, über die Leben anderer Leute nachzudenken und zu reden. Zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern umherzulaufen, bla bla bla. Und das ist alles nicht in Ordnung. Nämlich 14. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten. Mensch, sie sollen heiraten, damit das alles nicht passiert, damit sie diese ganze Gelöbnissache, sie sollen heiraten. Das ist gut, wenn sie wieder heiraten. Dann haben sie, ich sag's mal blöd, was zu tun. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Da ist eine Menge zu tun, diese ganzen Sachen. Heiraten ist viel Arbeit, weiß man ja, Vorbereitung. Kinder kriegen, kann ich nicht so sagen, das sicherlich auch. Von dem, was ich weiß, schwer. Den Haushalt führen, auch viel. Für eine ganze Familie, je größer die Familie wird, desto mehr Arbeit. Aber das ist gut, Arbeit ist gut. Auch wenn es uns nicht gefällt, Arbeit ist gut für uns. Ich arbeite auch oft nicht gerne, aber es ist gut. Denn schon haben sich einige abgewandt, dem Satan nach. Wenn eine gläubige Witwen hat, leiste sie ihnen Hilfe. Und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind. Das ist ganz wichtig. Die es wirklich brauchen, zu denen soll das Geld auch kommen, Timotheus. Letztendlich das, was Paulus sagt. Es gibt da Leute, Timotheus, die haben wirklich niemand anderen. Und zu denen soll auch das Geld kommen, was in der Gemeinde da ist. Die brauchen es wirklich. Und für alle anderen, da sind wirklich die Familien gefragt. Da ist wirklich die Verantwortung gefragt. Verantwortung übernehmen füreinander, Rücksicht aufeinander nehmen. Ich denke, das kann man, oder habe ich aus diesem Kapitel oder diesem Teil von diesem Kapitel mit rausgenommen. Dass wir füreinander Verantwortung übernehmen müssen und dass wir daraus lernen können. Und dass das wichtig ist, dass wir das tun. Für unsere Eltern. Unsere Eltern haben es für uns getan. Wir müssen es für unsere Eltern und für die Witwen tun in unserer Familie. Es ist wichtig, dass wir nicht das alles abschieben an Institutionen, an Gemeinden, an Dinge, die dafür da sind. Das ist sehr einfach. Ein Anruf, hier, meine Mutter, ein Dauerauftrag ins Altersheim, tak, 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 schön einfach. Ich lebe mein Leben weiter, wie es ist. Ich stelle mir es auch gut vor, in diesem Sinne. Ich stelle es mir auch einfach vor, wenn meine Mutter mal ja, so weit einfach ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach wäre. Dann würde sich nichts ändern, dann könnte ich so weitermachen. Aber das möchte Gott nicht von uns in der Situation. Es geht nicht darum, ein einfaches Leben zu führen. Und auch nicht, darum geht es auch nicht in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der Familie. Gott möchte uns verändern und er möchte, dass wir was lernen. Er möchte, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen. Und dabei werden wir lernen und uns verändern mit Gottes Hilfe. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich möchte dir einfach danken, Herr, dass du uns als Gemeinde zum Zeugnis machen willst, Herr, für die Leute, die dich nicht kennen, Herr, für die Welt hier draußen, Jesus. Danke, Herr, dass du uns so viel Liebe als Familie untereinander gegeben hast, Herr, dass wir kein Club sind oder kein Verein, Herr, wir sind eine Familie, Jesus, und ich möchte so dafür danken, dass man das hier auch einfach erleben kann, Herr, und ich dir einfach bitten, dass du uns hilfst, dass du uns zeigst, Herr, dass Familie auch Verantwortung füreinander bedeutet, Herr. Und ich bitte dich, dass du in unseren Herzen arbeitest, Jesus. Dass du wirklich da uns hilfst, unseren Schweinehund zu überwinden, Herr. Wo wir gerne bequem sein möchten, Jesus. Wo wir gerne Dinge abgeben wollen, Herr. Wo wir uns nicht weiter drum kümmern wollen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst, zu überwinden, Herr. Einfach diese innerliche Bequemlichkeit, Jesus. Und ich bitte dich aber auch, dass du uns die Kraft dafür gibst, das zu schaffen, Herr. Weil ohne dich können wir das auch nicht richtig schaffen, Herr, dass wir für andere da sind, Jesus. So schlecht sind wir drauf, Herr. Wir brauchen deine Hilfe bei den einfachsten Dingen. Und ich bitte dich, dass du uns unterstützt, dass du uns ein Herz füreinander gibst, Jesus. Für unsere Eltern, die dich vielleicht auch gar nicht kennen, wo wir irgendwie vielleicht auch sogar Konflikte haben, Herr. Bitte verändere uns, Jesus, und ja, arbeite du weiter an uns, Herr. In deinem Namen. Amen.